Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Michael Köhler. Wir sind zu Gast im Philosophischen Seminar der Universität Münster. Mein Gast in diesen Kulturfragen ist Michael Quante, Professor für Philosophie. Er war auch einige Jahre lang mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Wir wollen sprechen in unserer Serie über Working Class und aus philosophischer Sicht die Frage nach dem arbeitenden Menschen ein bisschen umkreisen. Irgendwie soll Erwerbsarbeit das Leben ermöglichen, vielleicht aber auch zu einem sinnvollen Leben beitragen. Und wer keine Arbeit hat, wird schnell stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Wann wird dieser Begriff, Michael Quante, problematisch? Liege ich richtig, wenn ich sage, so mit der Industrialisierung geht die intensive Reflexion über den Begriff erst richtig los?
Ja, problematisch war er in der Antike, weil die Herrschenden natürlich die Mühsal der Arbeit, wie heute gesagt würde, outgesourced haben. Arbeit galt als nicht standesgemäß und das mussten Sklaven machen oder die Händler, aber jedenfalls nicht diejenigen, die die Zeit hatten, sich sinnvoll mit Dingen zu beschäftigen. Mit der beginnenden Marktgesellschaft wird das Arbeiten als Besonderheit des Menschen in sozialen Institutionen organisiert zu einem philosophischen Thema. Und spätestens mit Autoren wie Fichte, der den geschlossenen Handelsstaat schreibt 1800, mit Hegel, der eine sehr berühmte, heute würde man sagen, soziale Marktwirtschaftsidee entwickelt und den Markt kritisiert, und einem seiner bedeutendsten Schüler, Karl Marx, steht die Frage nach Arbeit, Lohnarbeit, der sozialen Organisation der Arbeit im Zentrum der Philosophie und hat es bis heute natürlich auch nicht mehr verlassen.
Ich habe Sie besucht unter anderem, weil in diesen Tagen die zweite Auflage Ihres Essaybandes erschienen ist, der unversöhnte Marx. Sie haben es schon gesagt, der Begriff der Arbeit wird da eigentlich zentral. Man kann so weit gehen, dass man sagt, ein berühmtes Marx-Zitat, die Verwirklichung der Arbeit ist ihre Vergegenständlichung. Da merkt man schon, Arbeit ist mehr. Arbeit ist Sinngeber, Arbeit ist Substanzbedingung, Arbeit ist aber auch Mittel für Selbstwert. Was wird da problematisch bei Marx, wenn er sagt, es ist eigentlich ein Gegenstand der Vergegenständlichung?
Der Begriff Vergegenständlichung bei Marx ist neutral gemeint. Der negative Begriff, wenn Vergegenständlichung misslingt, ist der der Entfremdung und der Verdinglichung. Aber auch in einer perfekten Gesellschaftsordnung würden materielle, endliche, leibliche Wesen wie wir ihre Ziele durch Handlungen nur realisieren können, indem sie in der Welt etwas verändern, Dinge bauen, schaffen und so weiter. Das nennt er Vergegenständlichung. Man muss bei Marx zwei Dinge auseinanderhalten, glaube ich, um das zu verstehen. Er kritisiert Lohnarbeit als eine bestimmte soziale Organisation von Arbeit, von Arbeiten als aktivem in der Welt sein. Und das aktive in der Welt sein unterscheidet den Menschen von allen anderen. Deswegen die berühmte Aussage von Marx über Hegel: Hegel habe das Wesen des Menschen als Arbeit bestimmt und das sei das Große an Hegels Phänomenologie des Geistes. Zugleich ist die kapitalistische Gesellschaftsordnung, in der der Proletarier nur noch seine Arbeitskraft hat und ihm gar nichts mehr gehört und er auch keinerlei Sinn mehr in seinem Arbeiten selber erlebt, weil er vollständig fremdbestimmt ist, der Gipfel des Verlustes des Menschen in der Arbeit. Das ist die eine Geschichte, wo man zwischen der Lohnarbeit und dem Arbeiten als eine Art anthropologischen Grundkonstante unterscheiden muss.
Der Mensch ist, insofern er arbeitet.
Der Mensch realisiert sich und erkennt sich durch sein Arbeiten, da kann man fast sagen durch sein Handeln. Und es ist nicht dieser negative Punkt. Da denkt Marx unter anderem, wie auch Schiller, eher an das künstlerische Produzieren der fast spielerischen Selbstverwirklichung in der Tätigkeit. Wesen des Menschen ist aktives Selbstverwirklichen, unter anderem aber auch durch Naturbeherrschung und Selbstkultivierung nehmen. Und dann gibt es ein zweites Problem, das würde ich gerne auch noch erwähnen. Der frühe Marx betont sehr stark die Rolle des Arbeitens als Selbstverwirklichungsprojekt des Menschen.
Für meine Begriffe manchmal fast ein bisschen übertrieben stark.
Das stimmt, es ist eine sehr große Emphase in der normativen Ebene, aber wir finden dann auch in den späteren Schriften, nicht publiziert, eine Bemerkung, die Engels dann im dritten Band des Kapital auch veröffentlicht: Arbeit kann nicht Spiel werden. Und das ist eine gewisse Selbstkorrektur von Marx, der zum Beispiel gegen Fourier und andere sagt, die Auseinandersetzung mit widerständiger Außenwelt und auch das Leiden und die Notwendigkeit des Arbeitens gehört eben auch zur Selbsterfahrung des Menschen. Es muss auch diesen Ernst haben. Und es wird nie völlig bruch- und konfliktlos sein. Das ist ein Thema, was ich selber unter dem Stichwort Endlichkeit des Menschen versuche auch herauszuarbeiten. Und man kann sagen, der späte Marx hat diese endlichen Aspekte des Menschen gegenüber dieser Selbstverwirklichungsemphase des frühen Werkes stärker betont. Und zwar je mehr er sich mit den Reproduktionsbedingungen komplexer Gesellschaften und der Arbeitsteilung und der nicht mehr durchschaubaren sozialen Interaktionen beschäftigt hat, desto weniger leuchtete ihm selber ein, dass wir alle alles durchschauen, dass wir überall vollständige Transparenz haben und dass wir vielleicht durch technische Beherrschung die Widerständigkeit der Natur vollständig kontrollieren können.
Wir reden in Pandemiezeiten, wir haben über verkannte Leistungsträger viel gehört, wir sprechen viel über Niedriglohnsektor, wir haben im Zuge der Krise und der Skandal in der Fleischindustrie gesehen, dass es viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die, ich sag's mal auf den Kopf zu, ziemlich dreckige Arbeit machen, die sehr schlecht bezahlt ist. Kommt man da mit Marx weiter?
Wir reden hier natürlich über die normale Entwicklung menschlicher Individuen, die ja dann Handelnde und Personen sein können. Natürlich gibt es Menschen, die das gar nicht erfüllen können, die über die Solidarität, Stichwort Inklusion, Teilhabe, zu den für sie maximal möglichen Selbstverwirklichungspotenzialen gebracht werden müssen. Das lässt sich mit Marx gut vereinbaren. Die spielen aber in seiner Analyse des Kapitalismus, die eine Analyse des Arbeitslebens ist, natürlich keine Rolle. Er streift das mit der Kinderarbeit, mit der Rolle der Frau. Er beobachtet sehr genau die Entwicklung in den 50er, 60er, 70er Jahren. Aber dieses grundlegende Problem, was alle haben, auch John Rawls hat, dass wir eigentlich von dem normal ausgebildeten, mit normalen Fähigkeiten ausgestatteten Menschen ausgehen und die das nicht haben, die mit Behinderungen, körperlichen Beeinträchtigungen oder sonst wie unterwegs sind, selten philosophisch ins Zentrum gestellt haben. Da muss jede Philosophie, die historisch ist, von unseren heutigen Bedürfnissen und auch Standards lernen. Und das ist unsere Aufgabe. Das andere ist, dass Marx sehr wohl gesehen hat, dass die Arbeitsteilung letztendlich dazu führt, dass es immer primitivere Arbeitsverhältnisse gibt, in denen man fast nichts mehr können muss. Man wird reduziert auf Körperbewegung, also Fließbandarbeit. Und er hielt das für unumkehrbar. Das ist natürlich nicht richtig, weil diese Art von Arbeit setzt voraus, dass es hochkomplizierte Experten gibt, die zum Beispiel Großmaschinen führen können, die Ingenieure sind und so weiter. Das hat ihn nicht so sonderlich interessiert, weil er glaubte, dass diese absolut Entfremdeten der Motor einer gesellschaftlichen Veränderung sind und dass nach einer vernünftigen sozialen Neuordnung von Arbeit niemand auf diese einfachen Arbeiten reduziert wird, sondern die Freiheiten da sind, die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse zu finden, die gesellschaftlich gebraucht, zugleich aber individuell befriedigend sind. Die Schwierigkeiten, die das bei der Verteilung hätte und bei der Zuordnung, die hat Marx selber nicht mehr beantwortet. Das wäre nämlich die Aufgabe einer normativen Sozial- und vielleicht Arbeitsphilosophie. Und das war nicht seine primäre Baustelle. Er wollte die Entfremdung beschreiben und daraus ableiten, dass wir diese Lohnarbeit und Arbeitsteilungsstrukturen unter Fremdbestimmung, also unter privater Kontrolle von Produktion und Planung ersetzen müssen durch eine gesellschaftlich gemeinsame Verständigung darüber, was Menschen produzieren müssen, weil Menschen Dinge brauchen. Und vielleicht ist die Antwort die, wir müssen die Ungleichheiten da, wo sie rechtfertigbar sind, so organisieren, dass jeder Teilhabechancen hat und Chancen hat, sich in seiner Tätigkeit als sinnhaftes und auch sozial benötigtes Wesen zu erleben, also Anerkennung zu bekommen. Ob die einzige Währung von Anerkennung das Gehalt ist, kann man diskutieren. In Zeiten, wo diejenigen, die Corona gezeigt hat, wirklich extrem Risiken auf sich nehmen, die Erzieherinnen, die Pflegeberufe in den Schulen, wenig verdienen und andere sehr viel verdienen, ist klar, auch über die Ungerechtigkeit der Nichtanerkennung von gesellschaftlich relevanten Arbeitsleistungen müssen wir reden. Wir wissen auch alle, dass zum Beispiel die privat geleistete Arbeit in Haushalten, meistens durch Frauen, unverzichtbar ist, damit insgesamt die Gesellschaft funktioniert. Aber die Nichtanerkennung, Stichwort Renten, Altersversorgung, sind alles Phänomene, an die wir ran müssen. Das ist völlig richtig. Aber die noch grundlegendere Frage bei Marx ist, ist denn eine Gesellschaft, in der soziale Anerkennung nur noch über das Gehalt definiert wird, nicht schon auf einem falschen Weg? Darüber können wir gleich auch diskutieren. Ich würde aber sagen, so lange, wie es Menschen gibt, die von ihrer eigenen Arbeit und manchmal auch von sehr mühsamer Arbeit nicht sinnvoll leben können, müssen wir auf jeden Fall erstmal die Lohngerechtigkeit herstellen. Und danach können wir gerne als Philosophen auch darüber nachdenken, ob es auch andere Formen von Anerkennung geben sollte, die möglicherweise für das, was Menschen wirklich brauchen, um sich als wertvolle Mitglieder einer Gesellschaft und als sinnhaftes Leben begreifen zu können, nicht ganz andere Formen der Anerkennung sind. Da hätte ich auch ein, zwei Beispiele, wo wir das sogar schon indirekt diskutieren heute in unserer Gesellschaft.
Das heißt, Sie halten schon fest an einer sinnvollen Entlohnung von Erwerbsarbeit in dem ersten Schritt. Das habe ich so richtig verstanden.
Solange unsere Gesellschaft über Arbeit als Lohnarbeit die materiellen Zugangsbedingungen organisiert. Das tut sie für die meisten Menschen. Ich lasse jetzt mal diejenigen, die durch Erbschaften oder anderes in der Lage sind, ihre Existenz materiell zu organisieren, außen vor. Solange werden wir natürlich beobachten können, dass es dort ungerechte Entwicklungen und Verhältnisse gibt. Und das ist eine sozialpolitisch, aber philosophisch nicht sonderlich spannende Aufgabe, sich zu überlegen, was könnten gerechtere Modelle sein. Wichtiger ist mir vielleicht etwas anderes. Auch das Engagement im Ehrenamt ist Arbeit in diesem anderen Sinne. Tätiges, sinnhaftes in der Welt sein. Und wir reden eben dann über solche Fragen wie, wenn wir ein System haben, Stichwort längere Lebenszeit, in der Menschen nicht mehr im Lohnarbeitsmarkt sind, weil sie in Rente gehen, aber noch fit sind und weil Arbeiten Teil eines gelingenden Lebensentwurfs ist, werden sie sich andere Tätigkeitsfelder suchen. Und irgendwann sind auch die Reisen, Urlaubs, Fotosammlungen erschöpft und dann brauchen wir in aller Regel sinnhafte Tätigkeiten. Die sind dann nicht mehr über die Lohnarbeit notwendig, außer wenn man eben so schlecht gestellt ist, dass man auch zur Rente was dazu verdienen muss, um seine Miete zahlen zu können. Was dann aber wieder sozusagen ein soziales Problem ist. Aber individuell glaube ich, das Aktivsein für sinnvolle Ziele und die Anerkennung an etwas Wichtigem mitzuarbeiten, Stichwort Ehrenamt, Bildungsangebote weitergeben etc., ist eine für unsere Gesellschaft sogar wichtige Ressource, die wir viel mehr aktiv einnutzen können. Denn das sind Lebenserfahrungen und Kompetenzen, die nur eines nicht erreichen dürfen, dass sie die Arbeitsplätze der Jüngeren, die in dieser anderen Phase sind, blockieren. Das ist da wieder das Verteilungsproblem.
Ich ahnte, dass das Argument kommt. Sie haben mir natürlich den Mund wässrig gemacht, als Sie eben über Anerkennungsformen sprachen und Sie das ein oder andere schon im Sinn haben und Sie gerade Anlauf genommen haben. Und ich mich jetzt frage, wo ist denn dann die gesellschaftliche Prämie?
Wenn man mal guckt, ich arbeite in einer Universität. Und das Spannende an einer Universität ist, dass die meisten Währungen, in Anführungsstrichen, mit denen wir Menschen prämieren, die Funktionen übernehmen, die Leistung zeigen, gar nicht Gehalt oder Leistungszulagen im finanziellen Sinn, sondern andere Arten von Preisen und Auszeichnungen, Standing im Fach und so weiter und so fort. Nehmen Sie als auf der anderen Seite einen hoch erfolgreichen Spitzensportler, der Millionen verdient, und trotzdem jeden Tag sich im Training quält und sich wie ein kleines Kind freut, wenn es ihm gelingt oder ihr ein wichtiges Turnier, ein Spiel zu gewinnen. Das ist nicht nach dem Motto, ich habe jetzt 80.000 Euro eingefahren. Das ist eine andere Art von Befriedigung und Anerkennung. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die großen Rockbands am Ende des Tages wegen der Plattenumsätze ihre Erfolge gefeiert haben. Das sind andere Arten von Sinnhaftigkeit.
Oder wie die Stones mit 75 noch auf der Bühne stehen.
Ja, das ist in vielen Hinsichten a miracle, ja. Aber die Anerkennung und Freude von Kindern, wenn man mit ihnen etwas Sinnvolles macht, ist etwas, das zynisch würden Leute sagen, ja, wie naiv, dass sie sich damit zufrieden gibt. Die könnte doch auch jetzt mit so und so viel Stundenlohn das Gleiche professionell machen. Ja, das ist aber wieder ein Umbiegen von etwas viel Grundlegenderem, dass wir Anerkennung in den Augen der anderen schätzen und auch für unser Selbstwertgefühl brauchen. Und es ist nicht notwendig, alles in monetäre Größen, sei es Steuern, sei es Sachaufwendung, alles, was Sie beim Finanzamt angeben müssen, umzubiegen. Eine Ehrennadel, eine Anerkennung als jemand, der gefragt wird auf dem Dorf, als jemand, der sich auskennt, der Schiedsmann ist oder Ombudsmann, all das sind Formen von Anerkennung, auch die Lebensleistung, solche Dinge, die wichtig für uns sind, die im Moment aber eben alle unter dem Primat, es muss irgendwie einen geldlichen Profit abwerfen, deformiert sind. Ich glaube, da müssen wir anders drüber nachdenken. Aber solange wir das tun, um nicht angemessen bezahlen zu müssen, ist das natürlich ein ideologisch sehr störanfälliger Diskurs. Deswegen würde ich auf den auch nicht eingehen, wenn nicht klar ist, dass das andere eine viel weitere Perspektive ist, kein Ersatz für materielle Kompensation.
Stimmen Sie zu, wenn ich sage, Erwerbsarbeit, in diesem eng gefassten Sinne, Erwerbsarbeit ist nach wie vor, Klammer auf, vielleicht sogar noch mehr als früher, Mittelpunkt und Zentrum personaler und sozialer Identität?
Also faktisch ist es so. Sie haben gerade allerdings auch etwas Interessantes angesprochen. Bei der jüngeren Generation, das ist vielleicht jetzt auch schon wieder 10 Jahre alt, gibt es dieses Stichwort Work-Life-Balance. Und was dahinter steckt, ist, dass ich mich auf bestimmte Arbeitsverhältnisse, die ich ja aus erster Linie finanziellen Gründen mache, nur so weit in meinem Leben einlasse, wie alles, was ich an Grundbedürfnissen brauche oder an Lebensstandard brauche, abgedeckt werden kann und muss. Und darüber hinaus widme ich mich anderen Tätigkeiten und Arbeiten, die ich als sinnvoll erlebe. Wenn man das so sieht, dann steckt hinter der Work-Life-Balance eben, dass Lohnarbeit um des Materiellen nicht alles ist, worum es im Leben geht. Und das wiederum bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass eine Arbeit nur deswegen entfremdet ist, weil man dafür auch Geld bekommt. Ich habe einen Beruf als Philosophielehrer beamtet an einer Universität, wo ich gut mit dem, was wofür mein Herz brennt, was ich leidenschaftlich gerne mache, auch leben kann. Das heißt aber nicht, dass ich nicht authentisch als Philosoph mich mit den Dingen beschäftige. In dem Moment, wo ich etwas nur noch deswegen tue, weil es viel Geld bringt, tritt dieser Entfremdungseffekt ein. Der tritt nicht automatisch schon ein, wenn er durch monetäre Anerkennung in der Gesellschaft quasi akzeptiert wird oder aufgewertet wird. Trotzdem kann man beobachten in unserem System, dass das Einkommen, weil es eben Teilhabemöglichkeiten in ganz vielen Bereichen ja eröffnet, schon als ein Hauptindikator für gesellschaftliche Nützlichkeit und Erfolg gesehen wird. Und da würde ich denken, muss man das ein oder andere Kritische zu sagen und vielleicht auch eine gewisse Umwertung der aktuellen Werte betreiben. Aber bitte nie mit dem Zynismus Schulterklopfen, ja, klatschen auf dem Balkon, ja, aber bei den Lohnverhandlungen vergessen wir das alles wieder, denn das beobachte ich gerade. Und ich finde, jetzt müssen wir den Berufsgruppen, die gerade versuchen, ihre Ansprüche, ihre berechtigten Ansprüche durchzusetzen in den Tarifkämpfen, auch dabei unterstützen, dass sie wirklich die Anerkennung endlich auch auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Lohnarbeitsmarkt bekommen, von denen wir gelernt haben in der Krise, dass sie ihnen eigentlich zusteht.
Wie kriegt man sowas wie Empathie oder Solidarität in diese Abläufe wieder rein, die irgendwie verloren gegangen zu sein scheint?
Also der Verdrängungswettbewerb, man sieht es zum Beispiel, dass medizinpsychologische Schulung in dem gegenwärtigen medizinischen Ausbildung immer mehr nach hinten fallen, weil wir immer mehr an der Hochleistungsapparate Medizin sind. Das ist ein Problem. Wir sehen, je mehr Krankenhäuser wie Unternehmen geführt werden und alles rationiert werden muss, Pflege genauso, Schule übrigens genauso, die freie Zeit des Miteinanderumgehens der Menschen, die sich dort begegnen, reduziert wird zu einem Produktionsablauf. Im Grunde genommen ist das die Fließbanderisierung der sozialen Berufe, die wir dort erleben. Und das sind die gleichen Phänomene an Verlust an Qualität. Maschinen können den Menschen letztendlich an Teilen, in Teilfunktionen sehr gut ersetzen, aber sie können das gesamte soziale Miteinander der Menschen nicht vollständig kompensieren. Und wenn ich das sozusagen pro domo sagen darf, haben Universität und Wissenschaft aus der Corona-Krise gelernt. Studieren ist nicht das Vermitteln von Fakten in junge Gehirne, sondern es ist eine soziale Begegnung und eine Lebensform, die sich digital nicht herstellen lässt. Und damit wird Bildung auf Ausbildung reduziert und Pflege zu Versorgung und Medizin zur Reparatur. Und das sind alles keine Entwicklungen, die der Sinnhaftigkeit dieser Handlungsform gerecht werden. Da müssen wir gegensteuern, was nicht heißt, dass man die Technik und wissenschaftliche Fortschritte nicht dort einsetzt, wo sie uns entlasten können. Aber sie sollten nicht die Herrschaft übernehmen. Ist nichts Neues, wenn man den Zauberlehrling von Goethe sich anguckt. Wird das eigentlich schon beschrieben. Und Goethe ist jemand, der wie Hegel Anfang des 19. Jahrhunderts die beginnende Moderne in ihrer Widersprüchlichkeit, Marxisten würden jetzt sagen Dialektik, auch schon sehr genau analysiert hat. Nur eins funktioniert nicht. Romantisch in die Rezepte von vorgestern zu gucken, ist keine Alternative, sondern schlägt in ganz reaktionäre vordemokratische Gesellschaften um. Das kann nicht die Antwort sein. Und das war etwas, was Marx wie kein anderer seinerzeit gesehen hat. Die Antwort ist nicht die des Blicks zurück in Verklärung, sondern durch die Chancen und Risiken in Richtung einer sozial gerechten, befreiten Wirklichkeit. Und das ist ein Projekt, an dem ich persönlich immer noch gerne festhalten möchte.
Sie haben es mir auf die Zunge gelegt, weil wir im Arbeitszimmer von Hans Blumenbech zusammengekommen sind, dessen Nachnachfolger Sie sind in Münster. Ich bin auf eine Idee gekommen im Verlauf unseres Gesprächs. Sie haben eben von der Work-Life-Balance gesprochen. Nach dem, was ich von Ihnen jetzt gehört habe, erfinde ich mal einen Begriff. Vielleicht müssten wir so etwas entfalten wie eine Work-Work-Balance. Also Entlohnungsarbeit, andere Formen von prämierter Nichtlohnarbeit ist ungewöhnlich genug für Sie, sonst schütteln Sie mit dem Kopf, jetzt nicken Sie mal.
Nein, ich weiß, was Sie sagen wollen. Und es gibt ein Bonmot von Adorno, der gesagt hat, der Begriff Freizeit ist verräterisch, denn die Frage ist frei wovon. Und ich sage, der Begriff Lohnarbeit ist dann so ähnlich. Lohnarbeit steht eben im Verhältnis zur Arbeit wie Unfreiheit zu Freizeit. Aber Freizeit ist nicht Müßiggang, nicht notwendigerweise. Also Adorno ist ja derjenige, der zugleich das bloß passive Konsumverhalten in der Freizeit auch als defizitär schon beschrieben hat. Er ist ja einer der ersten Beobachter des Fernsehens gewesen in der beginnenden Bundesrepublik und so weiter. Also die Antwort ist die, dass Arbeiten im Sinne einer Grundfunktion menschlichen in der Weltseins, die er auch sozial auslebt und die ihm Sinn gibt, zu unterscheiden von fremdbestimmten Arbeitsformen und Produktionsabläufen, auf die sich ein Mensch deswegen einlässt, weil er dort über Lohn Geld bekommt, mit dem er sich in dieser Gesellschaft die Dinge leisten kann, die er braucht oder sie braucht zum Überleben und die ihm oder ihr in dem sonstigen Lebensführung wichtig sind. Wir werden das nie vollständig, wahrscheinlich nie vollständig auf diese Art von Arbeitsteilung, die dann auch entschädigt werden muss, verzichten können. Deswegen kann Arbeit nicht überall dieses selbsterfüllende Spiel werden, wie auch der späte Marx schon sagt. Aber nicht jedes Arbeiten per se ist fremdbestimmt. Es ist die Frage, wie wir die Fremd- und Selbstbestimmung in einem vernünftigen Umgang miteinander gesellschaftlich aushandeln. Das fängt schon in der Familie an. Da gibt es immer auch Arbeiten, die der eine lieber macht als die andere und umgekehrt. Und das wird man sich dann teilen müssen. Aber man sollte drüber reden und man sollte gemeinsame Konzepte entwickeln. Und das gilt auf eine andere Art natürlich auch für komplexere Gesellschaften. Und es gilt auch, Stichwort Naturbeherrschung mit Blick auf Energie und Nachhaltigkeit in unserer Diskussion mit zukünftigen Generationen. Und natürlich in Zeiten der Globalisierung ist es auch kein privates Projekt. Das macht es nur politisch alles nicht einfacher, sinnvolle Konzepte zu entwickeln. Als Philosoph kann ich aber sagen, wenn die Grundbegriffe unsauber sind, kann am Ende auch nichts Vernünftiges mehr dabei rauskommen. Und deswegen glaube ich, ist diese philosophische Reflexion hilfreich, die aber dann sehr schnell mit Arbeitshistorikern, mit Soziologen, mit Psychologen, mit Ingenieuren in eine große interdisziplinäre wissenschaftliche Analyse, die sich dann in die gesellschaftlichen Debatten einfügt, münden muss. Denn letztendlich sind wir dafür da, der Gesellschaft Angebote zu machen für die Probleme, die die Menschen wirklich haben. Und das als Kernidee des wissenschaftlichen Arbeitens immer wieder zu betonen, ist einem einer Anliegen, die ich hier in Münster versuche zu leben und warum ich auch als Philosoph glaube, dass wir uns mit so irdischen Themen wie Lohnarbeit, technischem Fortschritt, Inklusion in Schulen oder anderem zu beschäftigen haben, weil wir darin etwas über uns selber als Menschen lernen. Und die Frage, was Menschen sind, ist natürlich eine der Kernfragen der Philosophie immer gewesen.
Das waren die Kulturfragen in der Serie Denkfabrik Working Class. Über den arbeitenden Menschen haben wir gesprochen, zwischen Selbstwert, Sinn und Subsistenz. Mit Michael Quante, Professor für Philosophie in Münster, Mitherausgeber der Hegel-Studien, Vorstand auch der Internationalen Marx-Engels-Stiftung und Verfasser des Buches Der unversöhnte Marx. Durch die Sendung führte Michael Köhler.